Hey Mephisto, hast du übrigens gewusst, in diesen Kinos verteilen sie nicht nur Popcorn-Tüten mittlerweile, sondern sogar noch Kotztüten.
Das ist
Hast
aber
du von
nicht
dem
gut. Also,
gehört?
wir haben ja schon gemotzt über Hollywood, aber ist es wirklich so schlimm?
Es ist anscheinend langsam so schlimm geworden, dass man bei diesen Filmen echt schon sagt, jetzt brauchst du die Tüte.
Aber das hat einen Hintergrund, gell?
Das hat den Hintergrund. Und es ist nichtsdestotrotz die Rede von Terrifier 3, der aktuell gerade in Amerika angelaufen ist und bei uns in der Schweiz anscheinend am 26. Oktober aufschlägt als Premiere. Und also, es ist auch nicht nur die Handlung, die dich zum Kotzen bringt, sondern halt wirklich die explizite Darstellung, wo ist das jetzt nur ein Promo-Gag oder versteht man sich da schon ein bisschen ernster? Wie denkt ihr das?
Ja, also ich glaube, der Terrifier 3, der wird ja seit wirklich einer langen Zeit eigentlich jetzt schon erwartet. Und für mich, ich meine, ich habe die ersten zwei gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt Oscar-prämiertes Kino wäre. Es ist ein absoluter goriger Slasher, der in Sachen Gewalt und Brutalität fast seinesgleichen sucht. Es ist aber auch nicht psychologische Gewalt oder so Psychoterror, wie man es zum Beispiel aus dem französischen Terrorkino kennt, sondern es ist so überdreht und so absolut jenseits, was da an Gewalt aufgefahren wird, dass es zum Teil schon fast slapstickartig überkommt für mich. Und jetzt soll ja
Stimmt.
der dritte Teil soll ja dem ganzen Krönung aufsetzen. Ob es so ist, wissen wir noch nicht, aber ja, ich bin
Ich habe
gespannt.
dir
Ja.
da schon
Ob ich
gleich
den
etwas.
muss kotzen, weiß ich nicht. Nein, das kann ich
Hey,
dir jetzt noch nicht
also.
sagen.
Er ist wirklich explizit auf eine hartgesottene, weil nichtsdestotrotz habe ich ein Leak gesehen und das sogar auf YouTube, was sie mittlerweile gelöscht haben. Also, und ich habe ja doch auch den einen oder anderen Body Horror oder Horrorfilm explizit gesehen. Ich
Ja.
muss sagen, die eine Szene, die da jemand abgefilmt hat, es geht um eine so eine besagte Duschszene, wo der Klon, der Horrorklon Art, sich austobt. Also, das ist schon harte Kost. Man muss schon sagen, für Leute, die sich das nicht gewöhnt sind, so Body-Horror oder wirklich so explizite Slasher-Horror-Szenen zu Gemüt zu führen, ist es wirklich nicht empfehlenswert, sich diesen Film anzutun. Weil anscheinend, und das ist wirklich kein Gerücht, ist, dass jede Szene fast so gewaltvoll ist jetzt. Also er will es wirklich auf die Spitze treiben, anscheinend. Und eben, die Frage ist, der Damien Lowney hat ja das Projekt eigentlich selber finanziert, Terrifier und so. Und die ersten zwei Teile, wie du sagst, es lebt gar nicht von Handlung, es ist einfach explizit. Und ja, das ist eine Kontroverse halt, oder? Wie viel Gewalt braucht es und wie viel Gewalt muss es denn sein, oder?
Ja, ich glaube, so richtige Slasher-Filme und Gewaltfilme, ich meine, da gibt es eine grosse Fanszene auch, das ist wirklich so ein bisschen die ganze, neben der B-Movie-Szene ist ja das auch ein grosser Part. Was vielleicht Terrifier dort noch ein bisschen abhebt, für mich ist so ein bisschen, dass es wirklich, also dort ist jetzt einfach Gewalt das Gimmick, also wirklich das Gimmick, sage ich jetzt
Das
mal. Also,
stimmt. Er versteht sich so, ja.
er
Oder
ist
er
wirklich
macht kein Hehl draus, so übertreibt.
komplette Gewaltakt von A bis Z. Und für mich so ein bisschen die Frage, ob das, ja, vielleicht so ein bisschen, was ist der Zweck oder so. Ich finde irgendwie, auch B-Movies, auch überdrehte Slasher müssen ja irgendeinen Zweck haben. Ich frage mich halt, was wird mir jetzt der dritte Teil noch bieten? Aber das kann ich erst beurteilen, wenn ich ihn dann wirklich gesehen habe.
Ah.
Darum ist das jetzt noch ein bisschen Spekulation.
Gute Frage vom guten Geschmack ist halt immer, ich sage das, ein bisschen weit kann man es begründen mit der künstlerischen Filmfreiheit, würde man jetzt
Ja,
übergeordnet vielleicht
ja.
sagen,
Ja,
dass
ja.
man sagt, darf man so etwas explizit gewaltvolles darstellen? Es ist anscheinend durch die Stellen durchgewunken worden, was ich finde, was es vor Jahren nicht hätte gegeben. Also der Film ist wirklich harte Kost, das kann ich nicht garantieren, weil ich die Szene habe gesehen. Und wie gesagt, ich bin nicht von zarten Gemütern. Also das ist schon sehr, sehr krass. Also dass man das dann im Kino bringt, à la Bonheur, ja. Aber
Es ist speziell, ja. Also ich glaube, sonst wäre das wirklich eine Direct-to-DVD-Produktion geworden oder irgendwie auf einem sag jetzt mal, Slasher-Portal veröffentlicht worden. Also, dass das wirklich ein normaler Kino-Release wird, ist überraschend. Aber ja, wir werden es sehen. Voilà. Aber jetzt wollen wir doch ein bisschen weg von Terrifier. Was haben wir heute auf dem Programm?
Ich wollte dir natürlich noch wieder etwas ans Herz legen.
Das ist schön, da freue ich mich.
Du, wo doch auch so ein bisschen österreichische Vibes hast in deinen Genen, da komme ich immer wieder gerne drauf zurück das und sage, der passt. Der passt, komme ich wieder drauf zurück auf die Serie, die ist schon ein gewisses Alt. Die ist jetzt, die hat 3 Staffeln mittlerweile und alle ihre Staffeln sind jetzt erhältlich, ich erwähne es darum, auf Netflix, die haben die gekauft auch. Ist eigentlich eine Sky Original Produktion und für alle die meine Empfehlung hier noch nicht haben gehört, der Pass ist empfehlenswert, speziell die erste Season, eine deutsch-österreichische Co-Produktion, Mystery Thriller, Dark Crime, ein bisschen Drama ist so noch. Und eben dort in der Hauptrolle, einer der Hauptrollen ist der Nikola Ovčárek, zusammen mit der Julia Jentsch. Und viel hier ein Shoutout für eine Empfehlung von der Pass.
Schön. Du, genau. Soll ich noch ganz Ponto? Eigentlich haben wir im zweiten Teil der heutigen Folge über Serien wollen reden. Aber, weil du jetzt gerade bei Österreich bist, tu ich in unser Heimatland wechseln und tue dir noch etwas empfehlen, wenn wir schon gerade bei Vorab-Empfehlungen sind. Wo du ganz sicher noch nicht hast gesehen, und zwar eine Doc-Reihe. Und wieder mal, jetzt, wo wir doch jeden, wann ist es, auch vierteljährlich oder halbjährlich, wann müssen wir die Seraphengebühr zahlen? Ist ja gerade wieder ein Politikum wegen der Halbierungsinitiative. Wann kommt die Alben? Ich weiss es nicht mehr, spielt ja keine Rolle. Eine SRF-Doc-Produktion, ich schaue relativ gerne noch SRF-Doc-Produktionen. Aus der Heimat, aus der Schweiz, SRF-Doc-Produktion, die aktuell aufschlägt, könnt ihr auf YouTube schauen, aber natürlich auch auf SRF Play und all diesen SRF-Portal. Ist aus der Doc-Reihe, also DOK, wenn man kennt, gibt es so verschiedene Themen. Und da ist jetzt aktuell in 4 Teilen Wahnsinn am Everest. Da geht es um den Everest-Tourist, um den Everest-Tourismus in den aktuellen Jahren. Was hat sich verändert in den letzten, sag jetzt 10, 20 Jahren? Es sind 2 Folgen veröffentlicht und 2 kommen noch. Und das könnt ihr streamen oder auf dem Portal schauen oder auch im konventionellen Fernsehen, wenn ihr das wollt. Aber ich würde es euch auch Streaming empfehlen. Und SRF hat dort wirklich gute Doc-Produktionen gemacht. Jeder Teil behandelt ein anderes Thema. Der erste Teil beleuchtet in knapp einer Stunde so ein bisschen, wie ein ehemaliger Schweizer Bergsteiger den Tourismus auf dem Everest über Jahre angekurbelt hat und auch mit den Einheimischen zusammen wirklich einen Tourismus hat vorantrieben und wie das heute sich komplett verändert hat und darum auch der erste Aufhänger dort und Wahnsinn am Everest. Und es ist wirklich unglaublich. Es kommt einem vor wie zu Mallorca am Strand und wir sind eigentlich auf 6'000 Meter beziehungsweise auf dem Gipfel und dann auf über 8'800 Meter.
Also stimmt, wo man sich fast um die Liegeplätze am Everest streitet.
Also das Hauptlager von dort aus, wo die meisten Expeditionen starten, da haben sie auch Vergleich gemacht in der ersten Folge, noch vor 30 Jahren. Hat es dort irgendwie rund 1'000 Personen gehabt und heute ist das schon fast ein absoluter Tourismus. Ab 45'000 Dollar bist du dabei. Es gibt bis zu Luxus-Everest-Bestiegungen für 200'000 Dollar und mehr. Diverse Influencer haben schon versucht, raufzugehen und. Es ist also wirklich, sie sagen auch klar, der Everest-Tourismus war früher etwas für professionelle Bergsteiger. Das ist eine Hauptaussage aus dem ersten Teil. Und jetzt ist es wirklich schon fast ein Massenphänomen geworden, wenn du das nötige Kleingeld hast. Es kommen wirklich zum Teil untrainierte und unerfahrenere Leute, die das jetzt erleben.
Sicher auch im Equipment geschuldet, den Möglichkeiten, die man hat, aber ganz klar auch, natürlich, wie du sagst, im Hype oder um die ganze Online-Geschichte, wer kann jetzt etwas fancy posten. Es führt natürlich eben, wie gesagt, an einem Overtourism, an einem massiven, unzugänglichen Gebiet. Also, das ist eigentlich Wahnsinn, ja.
Ja, es ist wirklich krass. Also der erste Teil behandelt, wie gesagt, ein bisschen den Tourismus. Der zweite Teil begleitet zwei völlig unterschiedliche Personen, die so eine Everest-Besteigung in der Neuzeit machen wollen, aus unterschiedlichen Motiven und sich auch anders darauf vorbereiten. Und ich finde, da hat SRF wirklich wieder mal etwas Gutes rausgebracht. Das kann ich also empfehlen. In dem Sinne wieder mal etwas aus der Heimat als Dokumentation, nicht als
Spielfilm. Shoutout ans SRF.
Genau, weiter geht's.
Weiter geht's,
mit jetzt wechseln wir ins Filmgenre.
Aber Natur. Wir bleiben ein bisschen in Natur, weil Plot spielt ja in Natur und wir sind beide schauen.
Richtig.
Jeweils mit unseren Kindern natürlich. Richtig. Auch. Wir reden von der Wild Robot, der wilde Roboter. Ja, ein Animationsfilm von einem Roboter, der sich da in Natur pummelt. Dann ist das noch Lebewesen, sprich Tierli, auf sich zieht und so ein auf einem Findungstrip, kann man auch sagen, oder?
Ja, ein bisschen, ja. Es ist so ein bisschen die Verbindung von Natur und Technik, ist so ein bisschen der Aufhänger. Ja, gib uns doch noch mal ein paar Daten durch, schnell, Hurti.
Ja, der Wild Robot, der geht gar nicht so lang. Also er ist gerade aktuell noch im Kino. Er geht eine Stunde und 42 Minuten, ist also relativ gut mit King wegschaubar, ist auch für King gedacht. Nichtsdestotrotz, man kann gut mit den Kids schauen, also man wird gut unterhalten, das schon mal vorweg. Regie ist der Chris Sanders und dann haben wir eigentlich natürlich eine Speaking-Rolle. Einerseits der Fink, ist der Pedro Pascal, dann Lupita Nyong'o haben wir an als Ross und so. Also es sind da Vic Rames, ist Thunderbolt, und so. Also es gibt da Who is Who. Der Mark Hamill ist auch noch dabei als Thorn in der Originalsprache. Also ihr seht, hier ist so ein bisschen Hollywood auch am Drücker gewesen für die Synchro-Stimme. Und ja, also ich denke, da liegt man sicher nicht falsch, wenn man mit den Kindern mal etwas schauen will. Gehen wir doch mal in die Handlung rein von diesem Roboter.
Yes, yes. Ja, um was geht's? Ich kann es mal kurz schnell zusammenfassen. Ein Roboter von einer Firma, das erfahrt man relativ schnell, stürzt auf einer einsamen Insel ab, die sehr naturbelassen ist, wo es nicht viel Technik hat. Er wacht wieder zum Leben. Und der Roboter ist eine Art Service-Roboter. Das ist nicht wirklich ein Spoiler, das kommt relativ im ersten Part vom Film vor. Und der hat eigentlich so ein bisschen den Grundauftrag, als Service-Roboter für Menschen alltägliche Arbeiten zu übernehmen. Das wird dann später im Film auch erklärt. Und er versucht sich jetzt innerhalb von dem, dem naturnahen Environment, das er da auffindet, eine Aufgabe zu finden, die er übernehmen kann, weil das ist ja seine Grundprogrammierung. Und dann aus dem raus trifft er, wie du ja schon ein bisschen eingeleitet hast, verschiedene Lebewesen aus der Tierwelt, nähert sich mit denen an und nimmt sogar irgendwann noch eine Art Vater-Mutterrolle ein für ein kleines Lebewesen, das ich jetzt noch nicht spoilern will. Und dort eigentlich der Roboter und so eine Grundprämisse eigentlich vom Film ist so ein bisschen, wie verändert sich der Roboter innerhalb von dieser Natur und was verändert ihn und warum verändert es ihn? Und da gibt es sehr viele Fragen im Hintergrund, die durchaus auch für Erwachsene interessant sind, aber für King auch eine gute Message haben. Und das ist so ein bisschen die Grundprämisse. Und was ist eigentlich so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen Natur und Technik? Eine grosse Frage, die wir immer wieder haben. Wir haben eine grosse progressive Welt, wo Technik voranschreitet, KI etc. Und gleichzeitig sollten wir ja auch sind wir angehalten, alle unsere Ressourcen zu schonen, unseren CO2-Fußabdruck in den Griff zu bekommen, all die Themen. Und das wird hier ein bisschen verarbeitet in dem Animationsfilm, mit dem DreamWorks Studios Animationsfilm. Übrigens, was du vielleicht noch vorenthalten hast, gilt so ein bisschen als inoffizieller Nachfolger von der How to Train a Dragon-Serie, für die kennen, aus den gleichen Studios kommt der Film. Hat aber einen anderen Animationsstil. Finde ich sehr spannend. Können wir noch schnell kurz erwähnen. Und ja, so ist es so ein bisschen Geschichte rund um den Roboter und was nachher eben passiert in dieser Vater-Mutter-Rolle und warum und wie das schlussendlich endet, das müsst ihr im Kino schauen. Und wir können euch vielleicht noch ein bisschen mitgeben, was wir so für einen Eindruck hatten, spoilerfrei. Tommy?
Ja, ich finde auch dort, oder, wie du sagst, Natur und Technik, die dort das Zentrum bildet, noch mit einer untergelegten Message bezüglich Umwelt und wie steht es um unsere Welt, oder eben gerade, dass man dort den Wandel dort technisch zusammen mit der Natur kann vollziehen. Also ich finde das auch sehr eine moderne Message übrigens, wie du sagst, KI, Digitalisierung, Robotik, die ganzen Cyber-Themen, die hier einfach reingewebt werden, aber auf eine coole Art, eben für Kinder einerseits, aber sicher auch für Erwachsene ein bisschen den Kick-Off zu geben, ja, was bedeutet das jetzt für uns, oder? Also ich finde, es hat so gute, abgemixte Elemente und eben optisch sehr schön dargelegt. Also wirklich, der Roboter ist lieblich, er hat so die kugelige Form, oder jetzt vom Kopf, vom Torso, er wirkt auch lieblich und auch die Tiere, oder, wie die interagieren, die sind schön designt, und es hat mega schöne Stimmungsbilder. Also wirklich sehr von schön, Natur, ja. Mit den Farben, den Tönen, also wie es dort integriert ist worden, auch die Stimmungen, wie die schwanken können. Und ich gehe dort auch gerade ein bisschen rein, gell? Ich meine, es ist die Natur, und die Natur ist manchmal auch ein bisschen fies und hart. Und das tun sie auch von
Survival of the
Art
fittest.
Mal, ja. Ja. Und das wird auch gut dargelegt, dass es mal ein Lebewesen...
Etwas, wo genau, etwas, so was eigentlich killt, immer ein bisschen selten ist in diesen Animationsfilmen. Wir haben über das ja im Vorfeld geredet. Also, er ist relativ gnadenlos, was so ein bisschen grundsätzlich, ja, Spoiler, Warnung ausgesprochen, es gibt im zweiten Teil so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen einen sanfteren Zugang zu diesem Thema. Aber am Anfang, insbesondere im ersten Drittel, zeigt man hier ungeschönt, wie die Natur einfach ist, wer wird gefressen, wer und warum, wer ist Nahrung und wer ist keine Nahrung und warum ist er Nahrung und dass die Tiere gegenseitig müssen überleben und das wird relativ unverblümt gezeigt, nicht blutig natürlich, es bleibt ein Kinder, ein familienfreundlicher Film hier ganz klar, aber es ist wirklich ein bisschen eine ehrliche Herangehensweise, wie die Natur ist und das wird dem Roboter auch sozusagen vor Augen geführt und das habe ich eigentlich sehr gut gefunden und das ist ja auch eine gute Message auch für Kinder, oder? Weil man so ein bisschen Natur so zeigt, wie sie eben auch ist und wie man sie auch aus den Lehrbüchern in der Biologie, im Unterricht, in der Schule auch lehrt. Und da ist der Animationsfilm in vielen Teilen echt ehrlich.
Ja, wir finden gut nivelliert, weißt, eben wie du es hast gesagt, nicht irgendwie auf eine brutale Art, manchmal sogar ein bisschen auf eine ironische Art, also dass man jetzt denkt, ein Lebewesen ist hingegangen und dann im Off noch so sagt, ich lebe noch. Also, es tut dann gleich auch wieder die Comic-Art aufbrechen. Es ist nicht wirklich immer nur ernst. Es ist sogar wirklich teilweise ein sehr lustiger Animationsfilm, weil es so Szenen hat, wo man wirklich, und da habe ich auch teilweise herzhaft können lachen, was in letzter Zeit mir gedacht hat, habe ich nicht mehr bei jedem Animationsfilm. Und hier hat es doch auch sehr lustige Szenen. Eben, es wechselt zwischen gefühlvoll, mal lustig, mal ein bisschen ernst, mal, wie du sagst, die Natur. Mit dem Überleben in der Natur. Und auch der Roboter wird gnadenlos natürlich in den Überlebenskampf, den er selber auch ein bisschen hat, reingenommen, oder? Also, eben, ja. Weil die Aufgaben will erfüllen. Und er kommt dort auch ins Hadern, oder?
Und ich weiss nicht, wir sollten vielleicht noch etwas sagen zu der Zeichen-Animationstechnik. Die ist sehr speziell. Ich habe es vorhin ein bisschen angedeutet. Das ist ja so ein bisschen abgewandelt von dem, was man aus dem Animationsstil, ich sage dem jetzt ein bisschen bösem Pixar-Animationsstil, ich weiss, er ist auch nicht mehr in allen Teilen gleich, kommt man ja ein bisschen weg, es ist so ein bisschen sketchhaft, es ist so ein bisschen skizzenhaft jetzt, die Farben sind ein bisschen verwaschen, ein bisschen brushig, sehr speziell und auch eben mit anderen Farben geschaffen. Es gibt übrigens hier noch einen spoilerfreien Hinweis, es gibt ganz speziell animiertes Feuer. Das habe ich sehr cool gefunden. Was auch sehr untypisch ist, aber sehr eine grosse Wirkung hat. Animationstechnisch auf der Leinwand. Mit der Kolorierung insbesondere. Also das kann ich wirklich empfehlen. Wild Robot, ich bin gespannt gewesen. Mir hat der Trailer gefallen. Du hast mir gesagt, ich soll den langen Trailer nicht schauen. Das habe ich nicht gemacht.
Gut.
Bis ins Kino. Damals, wo wir über den Trailer geredet haben, für die die Folge vielleicht noch im Ohr haben. Und ich habe es nicht gemacht. Und der Film ist für mich eine Empfehlung.
Absolut. Absolut. Also,
was wollen wir? Wir machen unsere Schaubar-Bar, also unsere, unsere eigene Wertungsskala. Also ich haue es jetzt einfach raus. Ich bin beim unbedingt schauen nach unserer Wertungsskala und gebe ihm 4,5 Sternli. Bitte wieder mehr solche Animationsfilme. Ja, genau.
Nein, also
ich finde ihn besser als wie heisst er? Jetzt ist es mir gerade empfohlen. Der 1,6 Milliarden Film.
Inside Out.
Immer noch auf Platz 1. Inside Out 2, merci. Im Moment immer noch auf Platz 1. Ich hoffe, er kann noch ein bisschen zulegen am Boxoffice von mir 4,5 Sterne. Jetzt gebe ich dir.
Ich würde da dir schon gerade einschwingen. Es klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube, wir sind da stark gleicher Meinung. Er ist auch in den Ratings sehr hoch oben allgemein. Und der wird dem wirklich gerecht. Also es ist ein herzhaft schön animierter Film mit einer guten Story. Der hinterher hat er ein, zwei Kritikpunkte, wie mir dünkt, wo er so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen fancy will, ein bisschen mehr Action vielleicht noch. Aber alles in allem, wirklich, man kann fast sagen, bei diesen Bildern habe ich das Wort Meisterwerk, finde ich es wirklich sehr schön gemacht. Wie du gerade hast gesagt, Kolorierung vom Film, der Animationsstil ist wunderschön. Part mit einem guten bis sehr guten Soundtrack. Und es berührt einem auch. Es berührt einem. Also, er hat alles. Man muss es so sagen, der hat wirklich auf allen Ebenen kann der Animationsfilm punkten.
Das stimmt, ja.
Genau. Ja, Mensch, wir gehen mal eins weiter. He.
Yes. So, jetzt Sachen, die wir voneinander nicht beide haben gesehen. Aber gleich noch kurz Tipps rausholen. Hau rein. Was hast du noch zu bieten?
Das ist
was ich nicht gesehen
habe. Was du nicht hast gesehen. Das ist jetzt ein bedingter Tipp. Oder es hat... auf Netflix hat es schon einen Film davon gegeben, nämlich «Der Schach». Und «Der Schach», das ist so ein sehr spezieller, dystopischer Film, wo Leute in so einem Silo gefangen sind, wo so eine Plattform ankommt. Und auf dieser Plattform ist dann Essen. Für die, die die Drehstelle noch nicht haben gesehen, mache ich da schnell eine kurze Intro-Erklärung. Und das Essen geht dann durch die Etagen, wo sich jeweils zwei oder allenfalls mehr Leute aufhalten. Und ist eigentlich die Prämisse, dass man dann um das Essen, also eigentlich wird das Essen zuteilt, aber wie es so ist in der Gesellschaft, jeder nimmt zum Teil dann mehr oder weniger raus und Zeug und Geschichte und dann kämpft man um das Essen, also sprich, es ist ein totaler Überlebenskampf in diesem Schacht innen mit dieser Essensplattform und die fahrt einfach oben runter und wir wachen auch immer wieder auf einer anderen Plattform auf, also man kann aufsteigen und absteigen in diesem Schacht innen, je nachdem. Und sucht dann so zum Teil das Exit, was es vielleicht gibt oder eben auch nicht. Das verrate ich an dieser Stelle nicht. Jetzt ist da der zweite Teil rausgekommen. Spielt wieder in diesem Schacht innen. Also das Setting ist eigentlich das gleiche. Wir haben andere Schauspieler, wir haben eine andere Ausgangslage mit den Protagonisten. Und es sind eigentlich von der Besetzung her nicht namhafte Schauspieler. Also in der Hauptrolle haben wir da Melina Smith und einen, den ich fast nicht aussprechen kann, Hovig Pöcherein. Auf jeden Fall, was ich sagen will, Schacht, das ist jetzt eine Fortsetzung, die es von mir aus gesehen nicht unbedingt braucht. Also,
erst ist auch ein bisschen das allgemeine Presse.
Ja.
Presse-Echo, wo ich so ein bisschen mitbekomme, oder?
Ich finde, es hat Momente, wo man wieder ein bisschen punkten kann, weil es halt wirklich so eine unique Idee ist. Ich komme da gerne sprechen, wenn ihr den nicht kennt, ist The Cube. So eine minimalistische Produktion, die so in einem dystopischen
Würfel... Also vor allem Drehstil.
Drehstil, genau. Da sind wir eben wieder bei dem Thema von wegen ersten Teilen. Und beim Cube verhält es sich ähnlich. Das war so eine minimalistische Produktion, sehr innovativ. Ist auch wirklich eine Empfehlung, der Cube 1, der erste Teil. Und dann hat man eben auch zwei bis sogar einen dritten Teil gemacht und hinten raus ist es dann trashig geworden und die Story hat auch nicht mehr gedreht. Oder? Und jetzt in der Schacht habe ich einfach auch das Gefühl, dass es das nicht mehr gross dreht. Also, es ist sehr explizit, viel Nacktheit, viel Brutalität, viel Body, nicht gerade Body, mal schon Body-Horror-Element zum Teil und wenn man sich das dann noch einmal muss antun, weil am Schluss ist einfach das, dass die Message dort ein bisschen untergeht. Das ist ein bisschen schade. Bei all dem expliziten Brutalitätsfaktor hat mir gedacht, hat der Film viel mehr aber die dystopische Art zu überleben, was ist Gesellschaft. Und er hat so ein paar philosophische Bilder manchmal reingewoben, also im Sinn von, ja, wie wäre es denn, wenn wir zusammen würden und dann kippt es wieder in die Gewaltorgie, wo jeder am anderen Kopf fast einschlägt. Also, aber am Ende des Tages ist es nicht ein grosser Mehrwert. Darum meine Empfehlung, ich würde nicht heranschauen, nicht unbedingt. Ich würde mir jetzt dort wirklich einen Satz 2,5 geben. Man kann ihn schauen, aber grundsätzlich ist es nicht wirklich eine Empfehlung.
Ja. Also nicht unbedingt schauen in dem Fall.
Nein, ich würde nicht.
Ja, und jetzt, merci noch für den Hinweis. Ich habe nämlich den Release auch gesehen. Und jetzt, Tommy, ich kann dir jetzt noch das Geheimnis verraten. Ich habe nämlich mit ein paar technischen Kniffen einen Film gesehen, wo du unbedingt schauen willst. Ah, also eigentlich wären wir noch bei den Empfehlungen. Und zwar hast du hier mal... Wir gehen Richtung Asien, das ist richtig. Und zwar habe ich einen Film gesehen, wo du hier gross hast angekündigt, du grosse Erwartungen dran hast und jetzt hörst du gerade, ob ich dir ihn empfehlen kann oder nicht. Und zwar habe ich Twilight of the Warriors Wallet In können schauen. Ah. Und das ist ja der aktuelle Hongkong Action Martial Arts Kracher, wo auch muss man sagen, so in den Reviews sehr gut angekommen ist. Er ist ein GAN gezeigt worden, er ist im Fantasia International Film Festival gezeigt worden, in Kanada, er ist im Tokyo International Film Festival gezeigt worden und. Ich habe jetzt bereits schauen können, es handelt sich ja um eine Hongkong-Produktion und ist directed von Soi Chiang. Und das Screenplay ist von Alkin Ye. Entschuldige schon mal, wenn ich all die Namen falsch ausspreche. Es soll sich bitte nicht mehr angegriffen fühlen. Shum Kwan Sin und Chan Taili. Und es basiert ja die Geschichte von Twilight of the Warriors erstens mal auf einer Stadt, die es wirklich gegeben hat. Das hast du ja damals beim Trailer bereits detailliert ausgeführt. Ja. Die sogenannte Wallet City, also die Stadt mit eigenen Gesetzen und einer eigenen Gesellschaft, wo Millionen von Leuten gelebt haben, eingepfercht praktisch, in fast schon zusammengeschusterten Hütten im Raum Hongkong, oder? So viel Hongkong, ich weiß, ja. Gell?
Genau.
Das ist die dicht besiedelte Stadt. Wallet City, genau, die dicht besiedelte Stadt. Könnt mal googlen. Es gibt immer noch Originalbilder aus der Zeit, bevor sie nachher ist abgebrochen oder am Boden niedergemacht wurde. Die Stadt existiert nämlich heute nicht mehr. Die hat man geräumt und sozusagen jetzt wieder überbaut. Und in dieser Stadt spielt also der Film. Wir sind entsprechend da in den 80er Jahren gelandet. Wieder mal, muss man sagen. Für die, die schon fast tief durchschnaufen, kann ich sagen, auch hier wieder, es ist wirklich extrem gut ausgestattet. Der Film sieht super cool aus. Er hat wirklich gute Schauspielerinnen und Schauspieler, die da können überzeugen können. Man muss hier sagen, wenn wir vielleicht wieder mal beim Thema Diversität sind, es ist ein unglaublich mannenlastiger Cast, das muss man wirklich sagen, ist mir wirklich hier jetzt aufgefallen. Ja, ja. Es hat praktisch keine weiblichen Rollen und sehr, also ein mannenlastiger Cast, das man vielleicht am Rand ein bisschen kritisieren kann, muss man sagen, weil da können die Asiaten, ja schon gezeigt, asiatische Produktionen insbesondere, haben ja schon gezeigt, dass das anders geht, starke Frauenrollen gibt es auch dort. Und trotzdem muss ich sagen, mit dem kleinen Negativpunkt, die männlichen Hauptdarsteller sind wirklich alle überzeugend. Die Story ist spannend. Die Gangster-Story innerhalb von dieser Wallet City um einen kleinen Bandit, der sich dort durchschlagen muss und zwischen die Fronten von zwei Gangs geratet. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Film auch so ein bisschen fantastische Anteile hat. Also die, es gibt da die Mystik und auch so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die chinesische Mystikkultur und so weiter. Hongkong-Kultur, die kommt da auch noch ein bisschen zum Tragen. Es ist nicht gerade ein Superheldenfilm, aber es werden so Sachen eingewoben, das kann ich schon mal ein bisschen sagen, spoilerfrei. Was die für Auswirkungen haben, müsst ihr selber schauen.
Ja, so eine Art Superskills, würde man sagen. Könnte man so
Superskills oder so ein bisschen spezielle Fähigkeiten und warum sie die haben, wird jetzt so ein bisschen mit dem, ja, mit der Mythologie, mit der Mystik, mit solchen Sachen auch begründet und so. Sachen, die zum Teil wahrscheinlich jetzt vielleicht Leute, die dort Wurzeln haben oder die Kultur besser kennen, vielleicht auch mehr wird sagen. Dort bin ich jetzt nicht so bewandelt. Darum kann ich jetzt nicht sagen, wie akkurat das ist. Aber es ist wirklich gut gemacht und es kommt spannend über. Es ist eine coole Geschichte. Es gibt wirklich gute Action-Set-Pieces, die sind aber alle sehr klaustrophobisch. Also wer jetzt grosse Schlachten erwartet, so grosse Martial-Arts-Schlachten oder wirklich Massenszenen, für den muss ich sagen, ist der Film eher nichts. Wer gerne Martial-Arts-Filme in klaustrophobischer Umgebung hat, für den ist der Film auf jeden Fall etwas, insbesondere was mache ich mit dem Environment, wie gehe ich damit um, wie baue ich es in Kampfszenen ein. Man muss aber auch sagen, der Film ist nicht eine reine Kampforgie, er hat wirklich auch Storyparts, wo Charaktere beleuchtet werden, ihre Hintergrundgeschichten, ihre Motivation und so weiter. Und nichtsdestotrotz ist der Film ja immer noch fast ihre 90er-Wertung auf Rotten Tomatoes. Und das ist wirklich recht krass und ich muss wirklich sagen, ja, er kann tatsächlich diesen hohen Anforderungen gerecht werden. Er hat seine Faszination. Ich glaube, ich würde noch ein zweites Mal noch schauen. Vielleicht entdecke ich noch das eine oder andere. Und hat feichle Lauflänge. Also für mich Twilight of the Warriors, offizielle Release in unseren Breiten, gerade in unseren Regionen, ist leider noch nicht bekannt worden. Er ist in England released worden, ist in den USA released worden, auf Apple TV, er ist auch auf Amazon, auf gewissen Regionen bereits verfügbar. Aber ich kann euch leider im Moment nicht sagen, wenn er offiziell auch bei uns in der Schweiz aufgeschaltet wird. Weil, ja, und ein Kino-Release, keine Ahnung, wird gar nichts gesagt.
Jetzt bin ich gezwungen, nämlich nachzuziehen. Ich, der diesen Vorschlag reingebracht habe, als alter Fan vom Hongkong-Cinema, Action-Cinema, bin doch jetzt angehalten, mit dem
Mal, also ich hatte wirklich, ja, aufgrund dessen, dass du ja den Trailer sehr dich angezogen hast, kann ich dir sagen, du wirst wahrscheinlich nicht enttäuscht sein und kannst ihn eigentlich empfehlen.
Und wie viel, schau mal, Power Fists würdest du jetzt so dem geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, zum Teil doch ein paar Abzüge in der B-Note. Ich habe gesagt, ein bisschen mehr Diversität hat dem Film gut. Da ist mir schon sehr Männli-Männ-lastig gewesen und auch sehr Klischee-Charaktere, klischeehaftes Verhalten zum Teil gibt es leider auch. Da gibt es ein paar Abzüge in der B-Note. Ich hätte ihm von unseren 5 möglichen Punkten hätte ihm ein schaubar bis schauen, also unbedingt schauen, gell? Also ich bin irgendwo bei 3,5, 4. Ja, also mit der Kameraarbeit und dem Environment, übrigens kurz noch, sehr coole Setpieces. Also wirklich, weißt du, wieder die plastischen Setpieces, wenig CGI und wenn dann wirklich dezent eingesetzt. Also wirklich wieder viel mit Setpieces geschaffen in diesem Film. Oh, weißt du, im kleinen Rahmen, wie ich gesagt habe, keine grossen Scales, aber das ist cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Und eine gute Härte, eine solide Härte, aber nicht so blutig wie da die letzten, insbesondere indonesischen Produktionen, die wir auf Netflix kennen. Also er ist nicht ganz so hart, aber er hat doch so seine blutigen Szenen, auch Kampfszenen. Aber es ist jetzt nicht ein Raid von der Brutalität her. Einfach so als Vergleich. Das ist es nicht ganz. Aber für dich eine Empfehlung und natürlich auch für alle anderen. Bitte. Und sonst geht den Trailer schauen, dann könnt ihr einen Eindruck gewinnen. Yes!
Gut, ja, das ist doch cool. Ich habe mir auch noch etwas auf Netflix gegeben. Es ist nämlich ein neuer Film rausgekommen, nämlich «Zeig mir, wer du bist», nämlich «It's What's Inside». Ich weiss nicht, hast du von dem schon etwas gehört?
Nein, eben noch gar nichts.
Der fliegt ein bisschen unter dem Radar.
Ja, darum habe ich ihn auch noch nicht gesehen.
Es ist ein
Der ist mir definitiv vorbeigeflogen, ja.
Es geht, glaube ich, eben vielen so, weil es ist irgendwie das Release jetzt Anfang Oktober, am 4. Oktober ist er, glaube ich, aufgeschlagen auf Netflix. Und ja, um was geht es bei «What's Inside?» «Zeig mir, wer du bist», ist die Prämisse geht so um, und das zeigt eigentlich auch schon der Trailer, das ist nicht einmal ein grosser Spoiler, dass es, wobei ich bin jetzt vorsichtig, jetzt muss ich auch fast vorsichtig sein. Ich tue nicht zu viel über diesen Film verraten, nämlich. tut nicht mal ein eigenes Bild machen, aber was ich kann sagen, es geht der um, was wäre, wenn Spiele, wenn man gewisse Sachen kann tauschen untereinander. Ich verrate
jetzt für die Gerüchte. Du redest fast in Rätseln.
Ich rede jetzt in Rätseln, weil das macht, eben, ja. Das macht den Film eigentlich auch interessant, wenn man nämlich relativ wenig weiss, vielleicht sogar den Trailer nicht sieht, und dann so in den Film hineingeht. Das ist nämlich auch die Prämisse, ja. Die der Film hat. Weil es geht eigentlich dort so ein bisschen Genre Comedy, Mystery, Thriller rein. Er ist auch, hat auch ein R-Rating, also er hat gewisse explizite Sachen, aber auch nicht allzu viel. Also ist es nicht der klassische Horrorfilm, könnte man auch nicht sagen. Aber es ist so ein Verwirrspiel mit eben, was wäre, wenn man gewisse Sachen untereinander tauschen kann. Und dann gibt es ja auch gewisse Momente, wo so zu einem Mord kommt oder zu Unstimmigkeiten und ein bisschen auch Beziehungskisten, die da so ein bisschen aufgerabbelt werden. Also alles in allem finde ich, er hat so einen eigenen Touch, würde ich sagen. Es hat jetzt so nicht dutzende Mal gegeben, die Prämisse, auch wenn ich jetzt hier Rätsel rede, darum rede ich eben auch in Rätsel. Weil es an sich der Film so ein bisschen Rätsel aufgeben will, übrigens. Nein, schaut euch den mal an, geht offen an den her, zeig mir, wer du bist. Und dort gebe ich mal eine Wertung von wirklich schaubar. Er ist gut schaubar, er ist lockere Unterhaltung, bringt einem auch ein bisschen zum Grübeln, zum Nachstudieren. Vielleicht, wenn man es ja nicht allein gesehen, wenn man, das kann man jetzt gut, das sage ich jetzt auch mal, das zweite oder sogar das dritte oder so ein bisschen als Partyfilm könnte man da auch gut mal wegschauen zusammen, wenn man am Abend gerade so in einer Gruppe ist und dann könnte man noch ein bisschen darüber rätseln, was jetzt da genau ist, was und wer passiert und was passiert. Mhm. Und das finde ich nicht schlecht an diesem Film. Das ist die mini-unique Touch.
So. Ist das so ein bisschen Knife-Salt-mässig? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe da jetzt, was ich sage, hast gar nicht mehr so viel
zu verraten. Ist gut. Ich bin schon still.
Es hat so einen Rätsel-Aspekt. Genau, dort ist er so Knife-Salt-mässig. Dass man so ein bisschen den Mystery-Rätsel-Aspekt drin hat.
Jo. Alles klar. Yes.
So.
Sind die Film-Highlights durch? Haben wir etwas unterschlagen? Oder können wir jetzt Serienfach wechseln? Oder
hast du noch etwas? Wir können wirklich in Seriengenre wechseln und würden dort gerade direkt.
Oder willst du noch schnell zwei Sätze sagen zu Blink Twice, wo ja der Moski schon vorgestellt hat?
Das kann ich noch.
Dort willst du ja noch schnell deinen Nacheindruck.
Ich glaube, ich kann es wirklich in ein paar Sätzen sagen. Blink Twice, wie es der Moski schon erwähnt hat, ein gutes Regiewerk von Zoe Kravitz. Ich finde, es ist ein psychologischer Thriller. Und man kann sagen, solide Machart, Kamera wirklich auch stabil und vor allem die Kolorierung vom Film, der ist sehr speziell und sehr gut aufgemacht, finde ich. Eben in den Hauptrollen haben wir Naomi Ackie, Channing Tatum spielt dort auch mit oder altgedient Christian Slater hat dort auch noch eine Gastrolle. Also er hat gewisse eben so Thriller-Horror-Vibes, ist vor allem auch psychologisch und vor allem gegen Schluss näher. Ist da eben so ein Tech-Unternehmer, der da Frauen auf eine Insel einlädt und dort geht es dann eigentlich ab. Hashtag toxische Maskulinität ist ein Thema. Ich würde dem Film, ja, ich würde ihm doch ein gutes, schaubar, sogar fast 3,5 von 5 geben. Da kann man wirklich gut schauen. Zoe hat es stabil gemacht. Ja, das ist mein Eindruck von Blink Twice.
Dann wechseln wir also aus dem Kinosaal ins Pantoffelkino, ins heimische Streaming. Und dort haben wir doch zu ein oder anderen an Serien, wo wir kurz darauf hinweisen wollen, die tatsächlich zum Teil erst gestartet sind oder komplett verfügbar sind. Und da haben wir doch ein paar Sachen noch, die wir schnell müssen beleuchten müssen. Tommy, mit was wollen wir einsteigen?
Ja, ich steige direkt mit etwas in mich, wo ich sehr angetan bin im Moment. Das ist nämlich die neue Serie The Penguin. Auskopplung von der Origin Batman Story, wo im Prinzip der erste Film auch ist drin aufgelagert, der Penguin eine Nebenrolle hat gespielt. gespielt von Colin Farrell, und dem haben sie jetzt eine Serie gewidmet, dem Penguin. Ja.
Und wer sonst mehr will wissen über andere DC-Charaktere und aktuell kontrovers diskutierte DC-Filme, lass doch bitte unsere Shorts über Joker von Lieu an. Und das ist gerade die letzte Folge, wenn ihr eins zurückklickt. Und jetzt gehen wir wieder zurück, Tommy, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Genau. Nein, das ist ein guter Eind. Und Colin Farrell, nicht erkennbar in dieser Rolle von der Penguin. Christine Milioti, wo Sofia Falcone spielt. Theo Rossi, wo so einen Psychologe spielt, Dr. Julian Rush. Und dann haben wir noch in der Nebenrolle Victor, wo der Victor Aguilar spielt, nämlich der Renzi Felice. Das finde ich übrigens recht nice, ein junger Schauspieler, Latin American. Und ja, The Penguin, dark and gritty Monster-Serie. Ich war schon vom Trailer begeistert gewesen. Wirklich ernsthaft. Und ich finde halt schon, der Colin Farrell als Oz, er macht das einfach schon. Oder wie bist du da drauf?
Ja, mir hat ja eigentlich der Penguin schon im The Batman gefallen. Neben anderen Highlights, die der Film auch hatte, hat mir wirklich gut gefallen, der Charakter. Ist ja dort auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und eigentlich noch spannend, dass man jetzt ihn raushebt aus der Serie und mit ihm aus dem Film, und jetzt mit ihm jetzt die Serie produziert. Und der Penguin hat tatsächlich hier jetzt eine Art wie eine Origin-Story, was es ja nicht ganz ist. Es wird ja nicht erzählt, wie der Penguin sozusagen entsteht oder wie der Charakter entsteht. Den gibt es schon. Er wird einfach, seine Geschichte wird echt nahtlos weiterverzählt am Ende vom letzten The Batman-Film. Also dort startet ja die Serie eigentlich. Im Moment sind 3 Folgen erschienen. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass der Charakter tatsächlich Fleisch am Knochen hat und er interessant ist. Und mir gefällt der Colin Farrell unter seiner Tonne von Make-up. Verkörpert er der Oz wirklich grandios. Und dort Nebendarsteller sind interessant, die weiblichen wie die männlichen. Du hast sie bereits getönt, auch Gegenspielerin, die da von der Falcone-Familie so ein bisschen Oberhaupt schlussendlich auch wird sein und auch so sein Gegenpart darstellt und ist grossartig verkörpert und wirklich schauspielerisch und storyline-technisch bis jetzt zieht es mich rein nach 3 Folgen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und kann es eigentlich Leute vor allem empfehlen, die gerne so ein klassisches Gangster-Kino und Serienformat haben, wie A la Sopranos oder eben im Kino Godfellas. Da gibt es sehr viele Verbindungen. Es ist wirklich so, dass die Anspielung aufs Italo-Mafia-Film-Genre sind unübersehbar. Und sie aber auch cool eingefangen mit einer guten Qualität. Die Kameraarbeit ist gut. Die Storyline gefällt mir bis jetzt. Auch die Nebencharaktere können überzeugen. Jetzt habe ich gerade das Blackout. Wie heisst sie, Fahrer? Der junge Darsteller. Ich glaube, du hast noch vorher gesagt.
Genau, das ist der Renis Felice.
Merci. Der ist mir gerade empfohlen. Merci. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. Der hat ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ist. Nein, ist glaube ich kein Spoiler. Er stottert ja. Und das ist ein wichtiger Part und das verkörpert er sehr glaubhaft. Das hat mir gut gefallen. Er ist ja auch ein toller Charakter. Also für mich, ich werde dranbleiben. Ich wollte auf jeden Fall das Ende sehen von dieser Serie. Ja.
Ja, ich finde es cool, eben, wie du sagst. Also, eben gerade, sorry, die Down-to-Earth-Sache, oder wieder so ein bisschen das Düstere, das eben Mobstiger, Mafia-Gangster-Zeug. Das zieht einem, oder? Und wenn eben, wie gesagt, auch Charaktere gehaltvoll sind. Ich finde übrigens einfach dort, in der englischen Tonspur, schaut er sich, respektive lässt er sich besser, weil der Colin Farrell dort natürlich mit dem Voice-Acting extrem kann punkten in der Originalsprache. Für alle die...
Super. Ich habe natürlich schon ein bisschen James Gandolfini-Vibes bekommen. Ein bisschen Soprano-Vibes. Ja, ja. So ein das Italo-Mafia, ein bisschen Backflash. Ja, wirklich.
Meine Godfather-Vibes sprüht das natürlich schon um sich. Also, nein, ihr seht, wir sind drin. Wir hoffen auf eine gute weitere Episode. Es wird 8 Episoden werden insgesamt jetzt nach wöchentlich ausgestrahlt. wir bleiben dort dran.
Bitte. Vielleicht bei uns verfügbar auf Sky und im Original auf HBO Max, wo ja bei uns noch nicht erhältlich ist. Voraussichtlich genau. Übrigens nächstes Jahr soll offiziell HBO Max, glaube ich, bei uns verfügbar sein, habe ich gerade vor kurzem gelesen. Das auch noch nebenbei. Ja, wir gehen weiter im Serienfach. Ich tease mal das Nächste an. Merci Moski. Merci Moski, sage ich. Du ja auch. Ah, nein, du bist erst am Anfang.
Ich bin noch in der Stadt.
Du bist erst am Anfang. Der Moski hat vor gefühlten 300 Jahren, ich tue es ein bisschen übertreiben, hier euch eine Serie ans Herz gelegt, eine BBC-Produktion, nämlich Slow Horses mit dem Gary Oldman, unter anderem in der Hauptrolle, ist auch wieder an Emmys ausgezeichnet worden und. Wir haben darüber geredet, hört unsere vergangenen Folgen, dann wisst ihr mehr. Und ich bin jetzt drin, weil ich habe mir jetzt gerade vor kurzem Zeit genommen und dachte so, eigentlich ist doch das mein Cup of Tea, das, was mir gefällt, das müsste mir doch passen, was mir da der Moski erzählt hat. Und ich habe reingeschaut und ich bin schon in der zweiten Staffel.
Wow.
Mit der zweiten Staffel habe ich jetzt also recht reingepinscht. Veröffentlicht sind 4 bereits von Slow Horses.
Ja, stimmt. Das ist gerade der erste.
Geht recht zügig voran. Jetzt gerade aktuell ist wieder eine neue draussen. Kann ich aber natürlich noch nichts dazu sagen. Ich gehe natürlich chronologisch durch und muss wirklich sagen, das ist jetzt wirklich eine Spionage- und Agentenserie im wirklich slowigen Stil, wo ja schon der Name andeutet, mit einem genialen Gary Oldman, mit einem super coolen Jack Lowden als River Cartwright und natürlich eben, wie gesagt, Gary Oldman in seiner Paraderolle als Jackson Lamb, Rosalind Lysiar als Louis Gay, Olivia Cook als Sid Baker und. Also es ist wirklich... Und natürlich auch grossartig die grosse Schauspielerin Kirsten Scott Thomas. Ich habe immer so Mühe, Kirsten auszusprechen. Ja, okay. Ja. Kirsten Scott Thomas als Diana Tavener, als MI6-Chefin. Also wirklich für mich eine Spionage-Agenten-Serie, die sehr im kleinen Stil agiert, keine grossen Action. Filme, Action-Pieces oder so, aber wirklich eigentlich, das Production-Value ist gut und die Schauspieler ist absolut top, Storylines passen mir, wirklich auch zum Teil mit aktuellen Themen wird gespielt, in der ersten Staffel sehr politisch, so kann ich schon mal sagen, auch England politisch sehr speziell, spezifisch. Und in der zweiten Staffel eher wieder ein bisschen Kalter Krieg und so weiter, was thematisiert wird. Und auch Beziehungen zu Russland und. Also sie sind thematisch schon recht auf der Höhe. Wenn es so weitergeht, muss ich sagen, danke Moski, gute Empfehlung. Und von meiner Seite kann ich nur mehr darauf einschwingen.
Ja, ich habe nur anfangs die erste Folge geschaut. Also ich komme auch langsam rein, slowly. Aber eben genau das Britische, das finde ich natürlich auch mega cool. Es hat auch die Dark Comedy-Aspekte drin, die ich natürlich auch immer wieder feiere von den Engländern. Eben die Spionage-Thriller-Sachen, die natürlich zentral sind. Und wie du sagst, ein altgedienter Gary Oldman hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen aus der Versenkung geholt. Ich habe mal ein Interview gehört, dass die Serie an ihn hergetreten ist, oder? Zu einer Zeit, wo es ihm, glaube ich, nicht so gelaufen ist als Schauspieler. Also er hat das, glaube
ich, ein bisschen BS gehabt in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Ja.
Er hat das, glaube ich, sehr
und er ist der Jackson Lamb, der abgekaufte Ex, die Agenten-Koryphäe, wo man kann seinen Charakter durch den Fernseher fast schmecken, wie verlebt und untauschend er ist. Und er hat, glaube ich, auch extra ein bisschen zunehmen und er hat auch einen Spass gehabt bei der Vorbereitung auf die Rolle. Er hat auch die ganze Pizza gegessen und geraucht. Also, und hat fettige Haare und ist unpflegt und es ist wirklich so, es ist wirklich eine Rolle, wo er drin aufleben kann. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das, was du sagst, dass ihm das wie gut da hat, weißt du?
Ja, ja.
Dass er sich wieder mal ein bisschen wie aus sich rauskommen.
Das stimmt, weil er ist ein phänomenaler Actor, oder? Das müssen wir hier gerade festhalten. Shoutout an Gary Oldman. Er hat ein Charisma. Er hat Charisma. Das ist einfach der Schauspieler-Typus, der für mich in allen Rollen, die er ja bis jetzt gespielt hat, also ich gehe da jetzt nicht die Chronologie durch, aber er versprüht es und auch glaubhaft. Und er tut sich dort, auch wie du sagst, jetzt eben als der Charakter, den er jetzt da wieder hat, der Jackson Lamb, oder? Er saugt es auf. der lebt es, der braucht es. Ich meine, ihm das gönnen. Also,
wer wirklich Spass an Sachen hat, der Moski jetzt noch ans Herz gelegt, und ich kann nicht mehr sagen, als schaut das.
Ja. Ja, wir schwenken doch mal noch über. Es hat nämlich etwas, was ich dir auch noch empfehle. So yes. Als gutgedienten alten Wrestling-Fan. Das ist ein bisschen übertrieben. Sie stimmt, hast ein Jugendjahr.
Ich kann da dazu stehen, dass ich mal Wrestling-Fan war. Ja, mit dem gar kein Problem.
Nein, also uns geht es ja beiden, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ja, nächtelang mit meinem Vater bin ich da zu böser Zeit schon fast an diesen Bildschirmen gehangen und habe das Show-Wrestling angeschaut. Wir reden hier von dann zumal noch WWF und jetzt WWE mittlerweile und all diesen Show-Wrestling-Verbänden, die das gegeben hat. Da gibt es jetzt ein Doku vom, ich sage jetzt mal, ein bisschen Evil Head von dem Ganzen, nämlich
Evil Head, Achtung,
ja, es ist ein bisschen schwierig, aber der Mr. McMahon. Und ja, es geht eigentlich das Zentrum eben, der McMahon ist ja eigentlich der Promoter von dieser ganzen Wrestling-Shows, also einer der grössten Promoter, was das angeht in Amerika. Und diese Serie widmet sich einerseits der Person, aber auch im Show-Wrestling-Zirkus. Also er geht da chronologisch durch ein bisschen weit, wie sich das entwickelt hat, in 6 Episoden. Mit überlebenden Wrestlern, die da noch zu Interviewpartner werden, unter anderem Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart, für die das jetzt ein bisschen kennen, sage ich mal ein paar Namen. Shawn Michaels, der ab und zu mal ein bisschen zu viel Alkohol hatte, wo halt nicht mehr so prosper ist. Aber sie leben noch. Und es ist, ich finde, für jemanden, der Show Wrestling interessiert hat in den Jugendjahren oder bis heute auch allenfalls, es ist ja wahnsinnig gewachsen. Und es ist eigentlich auch sehr cool, wenn man auch noch ein bisschen mehr Background-Wissen hat. Also es geht im Zentralen um die Person, um die eben, ich sage jetzt Evil, aber sehr umstrittene Person, und das ist er, und sie erwähnen das so. Am Ende vom Tag ist es dann auch in Doku, manchmal kommt er besser weg, manchmal weniger. Also es ist noch schwierig zu tarieren, ob das jetzt fair ist. Also, du hast ja da auch so ein bisschen Eingängiges gesagt, der McMahon ist dir ja ein Begriff.
Ja, ich habe mehr so ein bisschen für die Persona McMahon in der Vergangenheit, natürlich in den vergangenen 15 Jahren, 20 Jahren plus minus, immer wieder mal Hintergrundinformationen gesehen, ein paar Dokus gesehen, die ihn sein Leben so ein bisschen beleuchtet haben, wie Wrestling gross gemacht ist worden durch ihn. Und er ist es wirklich, wie du sagst, er ist wirklich sehr eine umstrittene Persönlichkeit. Es gibt ja auch Vorwürfe von sexueller Belästigung, Gewalt, hinter den Kulissen und. Da würde es mich mehr wundern, ohne Spoiler, wird das auch ein bisschen beleuchtet? Und wenn ja, sind sie auch ehrlich? Oder hast du das Gefühl, sie sind ein bisschen beschönigt? Oder was hast du für einen Eindruck gehabt?
Für mich schwankt es natürlich immer so. Oder? Es ist wie soll man jetzt dem sagen, amerikanisches Showbusiness. Oder? Es ist auch dementsprechend ein bisschen aufdröselt, in dem Sinn, dass es eine Faszination auswirkt. Es wird auch gezeigt, wie natürlich gewisse Sachen, und das wird auch ein bisschen, wie soll man dem sagen, objektiv angeschaut. Das würde man zum Teil heute nicht mehr so bringen oder machen. Oder das, was früher zu der Tonalität in diesem Show-Wrestling, eben die abschätzigen Sachen, das könnte man heute gar nicht mehr on TV senden. Und das wird so auch ein bisschen gezeigt. Oder? Also es ist sowohl als auch, es ist manchmal kritisch und manchmal ist es wieder so die Faszination. Ja, wie hat er das gemacht und wie ist er überhaupt so gross geworden und wie hat er Milliardenkonzern eigentlich gegründet? Oder wenn man sieht, die Anfänge eben, wo das in den 70er Jahren startet, so, glaube ich, wo sein Vater noch am Drücker ist gewesen, um da kurz noch schnell einen kleinen Roundabout zu machen. Oder McMahon hat das von seinem Vater übernimmt und so. Und auch ganz mit illustren Geschäften. Also, mit einem skrupulosen Businessman, oder, würde man sagen. Und er geht dort wirklich über alles hinweg. Und das wird schon, glaube ich, sehr gut aufgearbeitet. Eben die Schuldfrage, wie strub ist er schlussendlich als Person? Es ist so ein Ping-Pong. Es geht immer so ein bisschen hin und her. Also im Sinne von, das hat er erreicht, das hat er gemacht, eben, er hat das aufgebaut, das muss man, natürlich ist ein Fakt, oder, dass er das Business so gross hat gemacht. Und dann das Abgründige zeigen sie natürlich auch, also er hat für Geld ja schon am Ende alles gemacht hat, auch im Ring, neben die Figur Mr. McMahon. Um das geht eigentlich auch ein bisschen die Prämisse bezüglich Show und Realität. Oder? Er ist ja auch selber als Person im Ring und hat richtigen Bastard gespielt und einen komischen Typ, der eben Abschätzung gegenüber Frauen, gegenüber anderen und einen richtigen unausstehlichen Typ war. Und er sagt im Interview, ah nein, das sei eben der auch Person, wo, also der Charakter, den er gespielt hat im Ring. Und das sieht er nicht nur er, also als Privatperson. Also er will das differenzieren. Und viele Wrestler haben dann im Interview geschmunzelt und gesagt, nein, er ist eigentlich auch ein kleiner, sagen Sie jetzt, Drecksack gewesen, manchmal. Also er hat dort wirklich auch hinter den Kulissen, ist er, es gibt da etwas Legendäres, ich nehme es vielleicht vorweg, also ein Wrestler namens Bret Hart war so frustriert, dass er ihm wirklich mal ohne Show eins in den Ring geklopft hat. Also man sieht, es war nicht alles immer nur Show gewesen, es ist manchmal einfach auch plötzlich bitter ernst geworden hinter den Kulissen. Und dem wird auch gewissermaßen Rechnung getragen.
Okay. Ja, nein, für mich ein Pflichtprogramm als ehemaliger Wrestling-Fan. Ich glaube, ich werde mir die auf jeden Fall noch nachholen. Ja.
Würde ich sagen, es ist es wert. Ich würde jetzt dort sogar sagen, für einen Wrestling-Interessierten, für jemanden, der, sagen wir jetzt, ein bisschen Fan-Vibes hat, denke ich mal, schaut sich sogar gut, weil es wirklich sehr interessant ist. Würde ihm sogar fast ein 4 geben, weil es gut gemacht ist im Roundabout und gewisse Erklärungen liefert. Für jemanden, der Wrestling wirklich nicht interessiert, ist es schlussendlich nichts. Das muss man so fast schwarz-weiss bewerten. Also jemand, der vielleicht mit Show-Wrestling nicht viel am Hut hat, sagt das auch nicht viel, die Doku.
Gut. Ja, ich habe noch mal etwas aus dem Animationsgenre zu bieten. Wo ich gar nicht weiss, ob du das jetzt noch geschaut hast. Terminator Zero habe ich mir noch reingezogen auf Netflix, genau. Aktuelle Animationsserie, im Moment ja auf Netflix sehr beliebt. Es werden aus diversen bekannten, ich sage mal Franchises, immer wieder mal Animationsserien in Auftrag gegeben. Aktuell läuft jetzt gerade eine Lara Croft Serie an aus dem Animationsgenre. Wir haben Cyberpunk Edge Runners gehabt, eine sehr beliebte Animationsserie aus dem Cyberpunk-Universum. Und jetzt versucht man es also auch mit der Marke Terminator. Terminator Zero ist angelaufen am 29. August. Alle 8 Folgen sind bereits verfügbar. Auf eine ist aufgeladen worden auf Netflix. Und die Idee ist von Madsen Tomlin. Und die Regie hat der Masashi Kudo geführt. Und das Drehbuch ist ebenfalls von Madsen Tomlin. Und hinter der Produktion steht sogar der Mr. Terminator himself, der James Cameron, der dort schlussendlich noch seine Finger drüber hatte. Terminator Zero ist eine Animationsserie, die wirklich im klassischen Anime-Stil, im japanischen Anime-Stil daherkommt. Also müsst ihr eigentlich zusagen, würde ich sagen. Rein jetzt mal vom Animationsstil her. Du als grosser Anime-Fan. Hier natürlich auch stark. Es ist ja auch in Japan produziert worden. Man merkt natürlich auch die westlichen Einflüsse hier, weil es ja auch eine westliche Vorlage ist. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Trotzdem, ja, kurz per Handlung. Um was geht es? Die Geschichte spielt in einem alternativen Tokio aus dem Jahr 1997, wo offenbar technisch ein bisschen weiterentwickelt ist als das originale Jahr 1997, wo ein grosser Forscher und Entwickler, Malcolm Lee Kokoro, ein KI-System entwickelt hat, das mit dem berüchtigten Skynet soll konkurrieren. Skynet sollte man kennen, wenn man Terminator-Franchise kennt. Das ist ja sozusagen das grosse KI-System, das irgendwann die Welt unterjocht am Tag des jüngsten Gerichts. Und wo eben dann der anbricht, will er eigentlich mit dem Konkurrenz-KI-System im Grunde genommen Skynet konkurrieren und eigentlich die Menschheit retten, weil er in Visionen von seinem eigenen KI-System sieht, dass eben etwas Schlimmes passiert. Dabei kommt es aber auch noch dazu, dass ein Roboterattentäter, der versucht, dort Einfluss zu nehmen auf die Entwicklungen, jetzt auf einen Plan gerufen wird. und gleichzeitig auch aus der Zukunft, klassischer Terminator-Plot, ein geheimnisvoller Soldat versucht, wichtige Leute in dem Jahr 1997 zu beschützen, um dann die Geschichte zu ändern, damit das in Zukunft, wo eben eintritt, nicht eintritt. Also eigentlich, wie der Plot tönt ja nach klassischem Terminator mit ein paar wenigen Twists, dass es halt in Tokio spielt. Und ganz ehrlich, Tommy, das ist das grosse Problem an dieser Serie. Weil ich habe die acht Folgen gesehen und wir wissen, Terminator hat eine grossartige Filmhistorie hinter sich, insbesondere die ersten zwei Filme. Eine unglaublich billige Serie hat es auch mal gegeben, eine Echtfilmserie. Ich weiß gar nicht, ob die an die nochmals erinnern, die war ganz schlimm. Nachher ist es ja weitergegangen mit... Ja, es hat diverse Billo-Ableger gegeben. Wir sind heute, glaube ich, im sechsten Film oder so offiziell, Genesis. Und ich völlig mir hat es schon bald verlassen. Also die Franchise ist eigentlich ein bisschen toter als tot. Und darum bin ich gespannt gewesen, ob ich da irgendetwas Neues gewinne. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, musst es nicht schauen. Musst es wirklich nicht schauen. Weil inhaltlich bietet die Serie eigentlich für mich nichts, was jetzt nicht aus dem Terminator-Universum schon mal ist da gewesen. Storyline-technisch, die ganzen Fragen, die aufgestellt werden, auch die philosophischen Fragen zum Teil und natürlich auch die Fragen rund um die Zeit und Menschheit und so weiter. Also alles das, was man rund um die Franchise schon kennt, wird hier jetzt in einer Animationsserie im Anime-Stil nochmal wiedergehört und das ist das grosse Problem. Und ich bin irgendwie aus dieser Serie rausgegangen. Ich meine, ja, die Storyline ist zum Teil spannend, es geht etwas, es gibt gute Twists und so. Es ist durchaus auch interessant, Charaktere zu verfolgen. Aber wenn man nachher die Serie abschließend, wie tut sich so final nochmal durch den Kopf gehen, hat man irgendwie so eine Mixtur aus allem, was man schon kennt. Und es hat ihm nichts hinzugefügt. Es hat ihm nicht wirklich etwas Spannendes hinzugefügt, außer dass man halt das Thema KI nochmal jetzt muss platzieren, weil es sowieso allgegenwärtig ist. Und der Animationsstil ist solid, aber jetzt auch nicht so, dass ich muss sagen, wow, so etwas Spezielles habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich müsste rein jetzt auf der Anime-Ebene, würde ich auch diverse andere Animes vor dieser Serie empfehlen. Serien wie auch Filme. Und darum von mir eher eine verhaltene bis keine Empfehlung. Terminator Zero gehört nach den doch ein oder anderen Animations-Highlights. Eins kommt ja dann noch, Arcane. He?
Genau,
sind wir sehr, sehr gespannt. Zweite Season. Darum muss ich sagen, wartet lieber auf Arcane. Terminator Zero könnt ihr rauslassen.
Okay. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Ein kleiner Zeitsaver.
Du hast jetzt noch etwas.
Ich glaube, das
Letzte für heute, oder?
Ja, praktisch. Es ist eigentlich so eine True-Crime-Geschichte, die auf Netflix ausgestrahlt ist worden. Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Und das ist eben, ich bin ja auch ein bisschen True-Crime-affin, sage ich jetzt dem vorsichtig. Also, es ist immer ein schwieriges Thema, wenn man das vielleicht sagt. Aber die psychologische Pointe an solchen Fällen interessiert mich doch auch. Jetzt haben sie da eine Serie gemacht. Und reiht sich dort eigentlich in eine Anthologie ein, die verknüpft ist mit der Serie Dahmer. Und wird dort eben beleuchten, wie der Lyle und der Eric Menendez zusammen ihre Eltern abgemurkst haben in Beverly Hills. Schwierige Geschichte. Der Vater, der José Menendez, gespielt von Javier Bardem, und ist zusammen dort mit der Kitty Menendez, gespielt von der Chloe Sevigny, bei dem Beverly Hills. Und er ist Ex-Il-Kubaner, der Businessman ist, also sehr wohlhabend, hat eben die zwei Söhne, der Eric und der Lyle Menendez. Und die werden dem Vater, respektive eben auch den Eltern, überdrüssig. Vater ist extrem übergriffig und auch Abusing, also es geht dort auch um Misshandlungen, körperlich und seelisch, also nicht, vielleicht auch eine Triggerwarnung, nicht eine einfache Geschichte, hat auch extreme Gewaltdarstellungen, speziell wenn sie dann die Eltern man kann es so sagen, herrichten praktisch in Beverly Hills. Also es ist wirklich alles passiert. Es ist ein True Crime fundet auf dem. Und ja, die Serie wird es mit Schauspielern wiedergeben. Also es ist auch eine recht lange Serie mit 20 Episoden. Und es zieht sich dort zum Teil. Also,
20
es ist,
Folgen, das hat es schon aber, lange
nein, gegeben. Halt, ich bin falsch, excuse. Sorry, Versprecher. Ich muss mich korrigieren, es sind 9, nicht 20. Okay. Ich habe es falsch gelesen. Es ist wegen, es ist wegen der Damer-Serie. Das ist hier dazugezählt worden. Ich habe das falsch.
Aha.
Das ist so als
Korrektur.
Gemeinsames Werk. Nein, es sind 9, oder? Und in diesen 9 Folgen bei den Menendez, muss man sagen, hat einfach so ein bisschen für mich auch, es zieht sich einfach, oder? Es ist dann eher, man sieht eben einerseits, wie sie zu Tat schreiten und dann wird halt das Ganze mit dem Verfahren, weil sie kommen ja natürlich darauf, dass die ihre Eltern dann umgebracht haben und dann gibt es den Gerichtsfall und so. Und ich habe Mühe gehabt, kontinuierlich dran zu bleiben. Ich kann nicht sagen, ob ich True Crime überdrüssig bin, vielleicht weil ich sehr viel konsumieren halt von diesem Stoff. Mhm. Oder weil es halt gleich bei den Protagonisten geschuldet ist, dass für mich doch die herbe Emotionalität manchmal bei mir nicht so angekommen ist, jetzt auch schauspielerisch. Also dass ich gefunden habe, die Dramaturgie, die das Ganze so haben, ist bei mir manchmal ein bisschen zu wenig gewesen. Es klingt jetzt vielleicht perfid, aber ich denke, vielleicht sehen das andere Leute anders, gut möglich. Und ich finde, wenn ihr jetzt da auf True Crime steht, könnt ihr noch auch gut eigentlich ein Doku geben, die sie auch haben gemacht. Das ist ein 2-Stunden-Doku über den Fall von den Menendez Brothers, also den Mord an den Eltern. Und die erklärt es von einer guten Art und in diesen 2 Stunden, das kann man gut wegschauen, ist vielleicht ein bisschen der Shortcut. Also wenn man auf Dokus steht, ist das eine gute Alternative zur Serie. Ja, wo bin ich in Wertung in dieser True-Crime-Serie? Ich selber gebe ihm halt von meinem Standpunkt her einfach ein Schaubar. Es ist schaubar, aber mir hangelt sich für mich ein bisschen durch. Es hat 1-2 Folgen, wo es wirklich stärker wird. Und dann flacht es auch wieder ab. Also, es wird doch ein bisschen nebulös und jetzt gerade, was noch das Doku hat aufgeworfen, ist die Beurteilung vom Fall. Weil es eben stark um Misshandlung geht, jetzt vor allem wegen dem Vater, oder? Weil die sind heute noch im Knast, oder? Und die sind mittlerweile auch schon gealtert. Und wie das, und das ist auch die Schwierigkeit. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit bei diesen True-Crime-Sachen, jetzt auch der Dahmer, ist sehr explizit und gewaltvoll gewesen, wie man dazu steht. Also sind das jetzt Täter, sind das jetzt Opfer? Und ist man von dem auch ein bisschen, auf eine komische Art auch natürlich, die Leute Crime-Sachen. Wie hast du es mit Crime, so True Crime?
Ja, ich bin eben nicht so der True Crime-Doku. Ich schaue sehr ausgewählt. Ich habe ja auch eine von der True Crime-Doku so in meiner Top 10 gehabt letztes Jahr, wo es rund die True Crime-Doku rund um den Falschchirurg da, der da Betrügereien wegen Betrügerei überführt wird. Und, aber sonst bin ich sehr ausgewählt. Ich bin so ein bisschen, ja, ich habe ehrlich gesagt noch gerne Spielfilmserien, die dann so, ich sage jetzt mal, reale Ereignisse behandeln. Also wenn man zum Beispiel Mindhunter als Serie noch könnte nennen, wo dir ja auch sehr zusagt, wo ja auch wie True Crime in Spielfilmform ist. Aber natürlich auch ein Klassiker. Ich habe die Damer-Serie eben nicht gesehen. Die soll ja gut sein, aber relativ explizit.
Sehr,
Die ist ja sehr explizit.
Also hier würde ich sogar eine Triggerwarnung
anbringen. Wenn, dann schaue ich sehr so. Und bei den True Crime Dokus, wo du ja als Quervergleich hier jetzt noch sagst, bin ich meistens sehr, nur sehr ausgewählt, weil mein Thema sehr, sehr interessiert. Es ist halt auch noch Overload. Weil es gibt so viele True Crime Podcasts, es gibt so viele True Crime Dokus. Es war ein riesen Hype in den letzten Jahren. Und mir hat es jetzt nie so wahnsinnig reingezogen. Aber manchmal ist so ausgewählt, wenn mich das Thema interessiert, mal, dann bin ich auch drin.
Ich finde das eben, eigentlich hast du es gerade erwähnt, oder Mindhunter ist ja auch voll etwas, wo ich drauf abfahre. Und das verzeihe ich eigentlich Netflix bis heute nicht. Dass man eine von den besten jetzt in Serienformat Crime-Thriller-Serien abgesetzt hat. Und die ist ja, ja. Auch vom Stoff, der David Fincher ist ja dort auch beteiligt gewesen und. Also, da muss man auch sagen, die ist super für alle noch schnell, die eine gute Crime-Sache auf Netflix brauchen. Mindhunter ist eine extreme Empfehlung von mir auch. Und, absolut, ja. Es geht dort um Serial, also Serienkiller. Und es wird glaubhaft, authentisch und sehr gut gespielt. Und das, dort wünschte ich mir echt, dass sie sich nochmal zusammentun und einfach eine neue Season produzieren. Das ist so. Weißt du, das ist das, genau das, was mich fasziniert, ist das halt die psychologische Pointe. Es ist nicht eigentlich die Verbrechen an sich, oder? Es ist mehr der Hintergrund von den Protagonisten, also von den Ermittlern oder von den Betroffenen. Für mich ist das so der main part of it, oder? Aber wie du das sagst, stimmt. Es ist schier ein Overflow, filmisch zum Teil, aber natürlich auch in den Podcasts oder so mit dem Thema True Crime wird halt sehr gross auch geworben und was man dort als Wertung anschaut und sich auch antun will, weil eben auch da nicht jeder ist gleich und man es gleich verleiden, also das ist absolut begreifbar, ja.
Ja. Jetzt haben wir doch einiges abgefrühstückt, hätte ich bald gesagt, oder abgegessen. Gibt es überhaupt einen Ausdruck für einen Abend? Nein, es gibt nochmal abgefrühstückt. Nein, wir sind durch. Also ich habe nichts mehr. Ich bin ausgeschossen mit aktuellen Serien und Filmen. Haben wir etwas unterschlagen? Dann bitte intervenier.
Nein, ich bin absolut hier mit auch zufrieden bei unserem heutigen
Cast. Ja, in dem Sinn noch in dieser Folge der grosse Abwesend, der Moski, wir lassen ihn grüssen, er ist weiterhin unterwegs mit seinem Kerli in Italien. Der hat es vielleicht in der letzten Folge gehört. Und mit dem Fall grüssen wir auch noch ihn, ganz freundlich. Und nächstes Mal ist er natürlich wieder dabei. In dem Sinn verabschiede ich mich schon mal. Jetzt brauche ich definitiv noch etwas trinken. Und nachher ist das für heute auch schon gewesen. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Schau mal. Tommy, du gehst raus mit den letzten Worten.
Hey. Gruß an unseren Podcast-Kollegen Moski in Bella Italia und an alle unsere Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal im Schau mal. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss zusammen.